Willkommen zum Finanzpodcast. Das Thema dieser Episode: Regulierungen der Blockchain und Kryptowelt. Trump, Mika und die Auswirkungen auf den weltweiten Pionier Schweiz. Mit Benjamin Fischer, Matthias Imbach, Serge Kaulitz, Ralf Sutter und Cornelia Stengel. Moderiert von Pascal Ihle.
So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Nach dieser kabarettistischen Einlage mit den Stühlen können wir jetzt beginnen. Es freut mich sehr, dass Sie heute hingekommen sind an das Podium der Swiss Blockchain Federation. Die Swiss Blockchain Federation ist eine Standortorganisation, die sich dafür einsetzt, dass wir für Blockchain und für Kryptofirmen bestmögliche Rahmenbedingungen in der Schweiz haben. Ja, es ist im Bereich Digital Asset und Krypto in der Schweiz in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelaufen. Wir haben mittlerweile 40 Banken, traditionelle Banken, die Krypto-Offerings haben. Wir haben auch die beiden ersten Kryptobanken, die eine Lizenz weltweit erhalten haben in der Schweiz. Wir haben seit knapp 2 Wochen auch eine DLT-Handelsplattform, die eine FINMA-Lizenz erhalten haben. Und 21shares, die vorne sind, war die erste Firma weltweit, die Bitcoin-ETFs und ETPs angeboten haben. Und mittlerweile ist auch BlackRock und sogar die UBS in dieses Feld vorgestoßen. Nun, was heißt dieser Wandel für die Investoren? Was heißt das für die Schweiz? Was sind die Erfolgsfaktoren letztlich? Und eines dieser Erfolgsfaktoren ist letztlich auch das Ökosystem in der Schweiz. Wir haben es vorhin mit Cornelia besprochen. Ich glaube, und das wird sich auch auf diesem Podium zeigen, dass die verschiedenen Akteure sehr eng miteinander zusammenarbeiten, miteinander sprechen, weil es halt immer noch eine relativ neue Technologie ist und wahrscheinlich auch eine neue Asset-Klasse. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier auf dem Podium eine Reihe von renommierten Personen haben. Ich möchte gerne jedem dieser Teilnehmer das Wort erteilen, um sich kurz vorzustellen. Cornelia Stengel, kannst du kurz...
Ja, vielen Dank. Cornelia Stengel ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin. Vielleicht kann ich sagen, mit Herz für Technologie und Innovation. Mein Team macht eigentlich Innovationsprojekte für Banken, Versicherungen, einfach Finanzintermediäre, die einen innovativen Approach haben in irgendeinem Bereich. Jetzt heute sitze ich gerne hier und spreche zum Krypto-Teil, den eben auch etablierte Player inzwischen wirklich sehr stark umsetzen.
Mein Name ist Ralf Sutter. Ich bin im SIF zuständig für die Finanzmarktintegrität des Kryptomarktes und Teil der Arbeitsgruppe Innovative Geschäftsmodelle.
Serge Kaulitz, ich leite das Digital Assets Projekt und Thema bei der Luzerner Kantonalbank.
Matthias Imbach, Mitgründer und CEO der Signum Bank, eine auf digitale Vermögenswerte fokussierte Bank.
Okay. Gut, wenn wir das mit dem Rauschen etwas im Griff haben, Benny Fischer, ich bin Nationalrat und als solcher Mitglied der Politikgruppe der Swiss Blockchain Federation, beruflich im traditionellen Finanzbereich bei Swiss Life tätig.
Genau, also als ich vom Ökosystem gesprochen habe, wir sehen hier, wir haben einen Nationalrat, wir haben einen Kryptounternehmer, sage ich mal, wir haben einen traditionellen Bankvertreter, wir haben jemanden von der Verwaltung und wir haben eine Rechtsanwältin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Erfolgsfaktoren in der Schweiz. Nun, die erste Frage, Benny Fischer, an dich. Ist Crypto und Digital Assets are they here to stay?
Ja, ich denke, das ist sehr klar mittlerweile. Also als ich mich das erste Mal so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, zu 2016 gibt für gewisse Leute ist das nicht sehr früh, aber für den großen Durchschnitt ist das noch sehr, sehr früh. Da habe ich für verschiedene Diskussionen geführt mit Leuten aus der Finanzbranche, die gesagt haben, ja, das ist jetzt so, wird dann ziemlich schnell wieder verschwinden. Mittlerweile haben wir einige Hypes erlebt, die auch wieder etwas abgeflacht sind, und das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass es ernst wird. Ich glaube, wir sind jetzt in diesem Bereich genau in einer wohl der spannendsten Phasen, nämlich so diese Phase, wo die ersten großen Hypes etwas wieder abgeflacht sind, wo auch etwas nüchterne Realität eingekehrt ist und sich auch etwas zeigt, welche Projekte, welche Anwendungen konkret sind here to stay.
Die Frage an dich, Matthias, ein bisschen anders formuliert. Ich meine, du bist Unternehmer, du glaubst daran. Wann bist du das erste Mal damit in Kontakt gekommen und was hat dich dazu bewegt, die Überzeugung zu erlangen, doch, das wird mal was?
Ich glaube, eigentlich drei Phasen. Das erste Mal war es durch meinen Bruder 2012, der Mining betrieben hat von Bitcoin zu Hause. Das war dann so der philosophische Zugang zum Dezentralen, dass man Originale und nicht Kopien verschicken kann, solange man Zugang hat zum Internet. 14, 15 war dann der zweite für mich wichtige Schritt. Ethereum kam auf mit dieser Smart-Contract-Funktionalität. Da kam dann so der Gedanke, okay, wir können dann traditionelle Finanzprodukte nachbauen, einfach effizienter, aber auch den Zugang verbreiten, demokratisieren. Das war so meine libertäre Phase und dann die dritte, und das hat dann auch zu Signum geführt, dass man eben das Zukunft, Herkunft braucht und dass wir, wenn wir diese Adoption herbeiführen wollen, beyond the hype, wie Benny gesagt hat, dann ist es wichtig, dass wir regulatorisch sauber Vorarbeit leisten und so helfen, Brücken zu schlagen. Und das hat dann eigentlich zu Signum geführt.
Serge, ihr seid die Luzerner Kantonalbank relativ spät dazu gekommen, sage ich mal, letztes Jahr ein Offering aufgebaut. War das sozusagen der Druck der Kunden, die gesagt haben, Bitcoin und Krypto sind here to stay, wir müssen jetzt auch etwas anbieten können?
Das war sicher mit ein Grund, also der Kundendemand. Man merkt, Kunden wollen sich informieren über ein Asset. Das andere war aber, wir haben spät begonnen, wie du sagst, wir waren nicht ganz so spät rein im Marktvergleich, aber wir haben noch früher begonnen. Also das war auch eine Reise technologisch. Wir haben 2016 eigentlich begonnen, die ersten Proof of Concept zu machen, schauen, was heißt jetzt eigentlich Blockchain, und das war aus Bankensicht schlussendlich auch eine Risikobetrachtung. Es hat immer geheißen, es braucht keine Banken mehr, wenn schlussendlich Blockchain da ist, keine Intermediär. Wie könnte die Bank der Zukunft aussehen? Was sind das für Assets, die daraus entstehen? Das waren so die Beweggründe zu analysieren. Wie können wir mit der Technologie arbeiten? Was hat das für einen Impact auf die Finanzinfrastruktur? Und wie können wir Mehrwert für Kunden eigentlich schlussendlich anbieten?
Nun, Ralf Sutter ist hier vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Ihr habt sozusagen drei Aufgaben. Das eine ist der Schutz der Anlegerinnen und der Anleger. Das zweite ist auch die Integrität des Finanzplatzes zu wahren. Und der dritte Bereich ist die Innovation. Ein wichtiger Bestandteil. Jetzt auch die Frage an dich: Ist Krypto here to stay aus Sicht des SIF?
Ja.
Ja.
Ganz einfach, ja. Die Schweiz hat ja mit dem DLT-Gesetz schon ein Rahmengesetz für die Distributed Ledger Technology geschaffen. Und wir sind jetzt mit dieser Arbeitsgruppe, mit diesen Arbeitsgruppen der innovativen Geschäftsmodelle daran, diesen Mantelerlass mit weiteren punktuellen Erlassen zu füllen, damit eben innovative Geschäftsmodelle ermöglicht werden. Immer in der Balance, wie du gesagt hast, zwischen Innovation, Stabilität des Finanzmarktes und Schutz der Anlegerinnen und Anleger.
Wir kommen noch darauf zu sprechen, ob die Schweiz hier ein ideales Gleichgewicht hat oder nicht. Da werden wir sprechen. Herr Gonet, an dich die Frage. Wir haben das DLT-Gesetz gehört. Wie wichtig war das und kannst du vielleicht in zwei, drei einfachen Sätzen den Leuten erklären, was das für eine Leistung für die Schweiz war?
Ja. Ich glaube, eine der großen Leistungen war es überhaupt vorauszusehen, dass es in diesem Bereich ein Gesetz braucht, dass wir nicht hingegangen sind und ein Gesetz nur für eine Technologie geschrieben haben, sondern wir haben die bestehenden Gesetze genommen und haben gesagt, okay, für diese neue Technologie oder diese neuen Anwendungsfälle müssen wir wo im Gesetz etwas ergänzen oder wo etwas anpassen, damit einfach die Modelle florieren können. Und ich glaube, das war eine der großen Leistungen. Wir haben sehr viele Sitzungen, sehr viel Brain ist da reingeflossen. Ich glaube, das war ein guter Move. Und deshalb, wenn du mich fragst, ob DLT here to stay ist, ja, das denke ich schon. Die Frage ist vielleicht eher ein bisschen genau, welche Use Cases, ob sie bei uns auch stattfinden oder eher irgendwo sonst auf der Welt, aber dass es hier ist, to stay there, das glaube ich.
Okay, wir werden noch auf die Schweiz zu sprechen kommen, auch auf Produkte. Vielleicht eine erste Frage. Ich meine, im Moment passiert in diesem Space, wie man sagt, extrem viel. Es gibt sehr, sehr viele neue Produkte, die Technologie wandelt sich. Es gibt auch Standorte, die eigene Gesetze erlassen, Investoren anzulocken, versuchen. Wie behält man da den Überblick, Cornelia? Wie weiß man eigentlich, wo man steht?
Man tauscht sich aus. Also das ist wie überall, das ist bei uns Anwälten nicht anders. Man tauscht sich aus, man tauscht sich in Expertengruppen aus, man tauscht sich mit den Kunden und Kundinnen aus. Das ist eigentlich ein Know-how-Transfer, der stattfindet in der Branche.
Und wie sieht das bei der Verwaltung aus? Beobachtet man, was in Singapur passiert, beobachtet man, was in Dubai passiert, in den USA passiert und stellt sich da Überlegungen an, was das für die Schweiz bedeuten könnte?
Der Austausch findet nicht nur in Anwaltskreisen so statt, sondern genau gleich auf Verwaltungsseite, sei es multilateral im Rahmen der Financial Action Task Force, der FATF. Da gibt es einige Arbeitsgruppen, die sich um den Kryptobereich auch kümmern.
Vielleicht ganz kurz, was ist die FATF, für die Leute, die das nicht wissen?
Die Financial Action Task Force ist nicht ein Kind der OECD, wie viele meinen, nur weil der Standort im OECD-Hauptgebäude ist, sondern ist ein Kind der G7. Vor 25, 30 Jahren hat man erkannt, dass der Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, der dann später noch dazu gekommen ist, nicht durch einzelne Staaten, sondern nur gemeinsam geführt werden kann.
Man tauscht sich aus. Wie tauscht ihr euch aus bei der Signum? Oder ich meine, ihr steht ja letztlich in einem globalen Wettbewerb. Wie wisst ihr, was läuft, was nicht läuft und welchen Stellenwert hat die Schweiz hier im Geschäft?
Also bei uns ist es so, dass jetzt eigentlich all diese Zentren, die du genannt hast, da haben wir mittlerweile auch Niederlassungen, also Schweiz, Singapur, aber auch Mittlerer Osten, Dubai, Abu Dhabi, neu auch Hongkong. Das heißt, wir haben unsere Teams dort und somit sind wir auch nah an den Märkten. USA ist jetzt natürlich diese 180, den sie gemacht haben, ist bei uns natürlich jetzt auch vom Radar. Da habe ich jetzt zum Beispiel vorletzte Woche eine Woche in New York verbracht, um ein bisschen den Puls zu fühlen und mit Partnern und Freunden zu sprechen. Das heißt, am Ende ist es das gleiche, Austausch und dann Lernen von den Kunden bei uns ganz spezifisch. Und was die Schweiz angeht, um es ein bisschen zu lancieren, wir haben ja vor 7 Jahren angefangen, 7,5, war sicherlich am Anfang eher First Mover und jetzt ist man eher wieder so, sagen wir, eher auf Vorsicht fokussiert und wir sind im Moment, fallen wir ein bisschen zurück im Vergleich.
Wir kommen darauf zu sprechen. Jetzt sowas in den USA. Ich meine, im Moment mit allen Gesprächen, die ich führe, egal mit wem, merkt man, die USA hat einen riesigen Impact auf alles, auf sehr, sehr viele Wirtschaftszweige. Wie wirkt sich das jetzt auf die Krypto- und auf die Blockchain-Branche aus? Was heißt das für dich? Wie folgst du das Ganze? Und was erwartest du, dass das sich auf uns auswirken könnte?
Ja, das Erste für mich war herauszufinden, ist das echt, also ist das nur Talk, weil in Amerika, wir wissen, sie sind auch sehr gut mit Marketing, oder? Und meine Einschätzung ist ganz klar, das ist wirklich, das passiert jetzt, das ist weg von Maschinerie gegen Kryptos, jetzt voll, wir setzen auf Krypto, wir wollen die regulatorischen Rahmenbedingungen setzen, wir wollen sogar, USA will sogar eine Bitcoin-strategische Reserve aufbauen. Die SEC hat ziemlich sämtliche Lawsuits eingestellt in den letzten 8 Wochen. Als ich da war, war gerade Ripple dran, aber auch alle anderen, Coinbase und Co. eingestellt. Das heißt, das passiert jetzt und diese Angst, die man auch international hatte, da kommt, man darf nicht so wirklich, weil die USA ja noch will, ist weg. Und ich hoffe, dass genau das jetzt passiert, dass diese Bremse, die jeder gespürt hat, auch in der Schweiz und in anderen Ländern, weil alle, inklusive die Regulatoren, natürlich immer nach Amerika schauen, dass diese Bremse jetzt hoffentlich langsam wieder entschärft werden kann. Und normalerweise dauert es immer ein bisschen, für mich, für meinen Geschmack natürlich zu lang, aber das ist die Hoffnung, dass das der große Impact ist.
Also du sagst, Amerika gibt Vollgas. Absolut. Im Bereich Krypto. Absolut. Teilst du diese Einschätzung, Cornelia?
Ja, also das ist jetzt 8 Wochen her oder wie, also, aber im Moment ja, das sieht so aus.
Was heißt jetzt das für die Schweiz, wenn jetzt plötzlich Amerika Vollgas gibt und man hat da seine Überlegungen, wie man quasi den Standort Schweiz quasi, sagen wir, regulieren möchte?
auch gleichzeitig Innovation passieren und jetzt kommt plötzlich ein Schnellzug aus den USA. Was heißt das für das SIF konkret?
Das SIF muss sowieso alle anderen Kryptostandorte im Auge behalten. Jetzt bewegt sich einer in die entgegengesetzte Richtung wie vor wenigen Wochen. Offensichtlich relativ zügig. Und die anderen schauen jetzt, wie es weitergeht. Die Schweiz kann nicht nur auf die USA schauen, sondern auch nach Asien, nach Europa. Und das ist eigentlich die ganze Zeit in Bewegung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in unterschiedliche Richtungen. Vom System her hat sich jetzt nichts geändert. Es ist nur ein Player, der einen Turnaround gemacht hat, der natürlich Auswirkungen hat. Und ich glaube, niemand weiß jetzt heute, was morgen dann noch konkret aus den USA kommt. Denn der Genius Act und der Stable Act sind noch sehr lückenhaft. Da gibt es noch viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Und da wartet jetzt der Rest der Welt und wahrscheinlich auch die USA drauf, zu hören.
Cornelia, Ralf hat gesagt, es sei ein Akteur, aber es ist nicht irgendein Akteur, es ist ein sehr mächtiger Akteur.
Ja, genau. Also ich wollte ihm eigentlich nur beipflichten. Oder? Also die Schweiz hat eben gerade diesen Vorteil, dass wir nicht, wenn ein Akteur, mag er noch so wichtig sein, wir sofort alles anpassen müssen. Wir haben eigentlich eine technologieneutrale, sehr prinzipienorientierte Regulierung. Das heißt, wir sind an sich mit vielen Dingen sehr flexibel und können sehr schnell reagieren, ohne dass wir gleich die ganzen Gesetze anpassen müssen. Das heißt, das ist eigentlich ein Vorteil, gerade wenn es sich so rasch bewegt und vielleicht mal so in gewissen Ländern und auch in wichtigen Ländern nicht so ganz klar ist.
Teilst du diese Einschätzung, Beni?
Also ich möchte Cornelia insofern zustimmen, dass es gut ist, dass wir eine technologieneutrale Gesetzgebung haben. Das war ja wirklich auch ein Pionierwerk in der Schweiz, da sind wir vorangegangen, waren auch lange Zeit weit oben auf der Rangliste in der Standortattraktivität zu Blockchain- und Fintech-Anwendungen und sind jetzt aber schon etwas zurückgefallen. Jetzt kann man das interpretieren, dass es einfach damit zu tun hat, dass die anderen besser geworden sind, dass andere aufgeholt haben. Aber es gibt schon noch Dinge zu tun. Ich meine, jetzt hat sich vieles etabliert. Also die Branche erwartet auch Rechtssicherheit. Die libertären Zeiten, das ist irgendwie etwas vorbei, wo das einfach Wild West war. Sondern man will auch einen klaren regulatorischen Rahmen haben. Und jetzt in der Schweiz ganz konkret Themen, die ich jetzt adressiert habe mit parlamentarischen Vorstößen und wo auch der Bundesrat sehr positiv reagiert hat, jetzt in einer ersten Phase Thematik Stablecoin, Etablierung von Stablecoin in der Schweiz, Emission von Stablecoin in der Schweiz und auch das Thema der Sammelverwahrung, um einfach zwei ganz konkrete Themen zu nennen, wo wir etwas den Anschluss verpasst haben, oder? Weil die Hürden hier viel zu hoch sind und es an sich nicht an der Art der Verwahrung festgemacht werden soll, welche Lizenz man braucht. Also dass man das eigentlich aus dem Bankengesetz jetzt wieder hinausnimmt und eigentlich sagt, alle Intermediäre, die unter Geldwäschereigesetz reguliert sind, sollen auch diese Möglichkeit haben. Und dann das Dritte, generell natürlich die Lizenzen. Also man hat sich am Anfang sich schon mehr erhofft, dass wirklich diese Kryptolizenzen auch vergeben werden. Und das hat eigentlich nicht stattgefunden. Und es war natürlich nie die Idee, dass einfach nur die etablierten Finanzintermediäre dann quasi einfach auch noch Krypto machen, sondern dass wirklich die Möglichkeit besteht, eben für junge, innovative Unternehmen auch die Lizenzen zu erhalten. Und hier haben wir schon noch einiges an Arbeit vor uns. Noch letzter Satz, auch durch die ganze Geschichte jetzt mit der Credit Suisse und so, hat man schon gesehen, dass, und das gilt jetzt nicht unbedingt für das SIF, aber eher für den Teil der Finanzmarktaufsicht, dass die Verwaltung wieder sehr viel und auch der Bundesrat oder zumindest das Finanzdepartement sehr viel risikoaverser geworden ist. Und das ist eigentlich nicht gut, wenn sich in den anderen Ländern so viel Dynamik auftut, dass die Schweiz hier hinten anbleibt.
Ich möchte gerne darauf zu sprechen kommen, noch vielleicht noch eine Frage an dich, Serge. Wenn Kunden zu euch zur Luzerner Kantonalbank kommen und Kryptos kaufen oder Produkte kaufen, was wollen sie konkret?
Verschiedenes. Grundsätzlich Sicherheit, eine Gegenpartei, regulatorische Klarheit, Vertrauen, eine Bank, die Sie kennen oder eine Dienstleistung, den Sie kennen oder einen Partner, den Sie kennen. Aber ich möchte noch kurz einhaken beim Votum von Matthias, ja, gesagt, die Bremse lösen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, vielleicht ist es nicht nur die Bremse lösen, sondern Sie legen noch einen Zahn zu, weil Amerika steht aktuell da, wo die Schweiz 2021 gestanden ist. Also wenn diese Regulierung kommt, hat der größte Kapitalmarkt Zugang zu DLT-Dienstleistungen. Das heißt, außerbilanzlich mit dem SAB 121, mit dem Letter 1183, also da wird eine Grundlage dazu geschaffen. Und zwei, drei Beispiele auch für Umsetzung. Also was hat jetzt die Schweiz für Hürden oder was macht es schwieriger? Stablecoins wurde genannt. MiCA-Regulierung ist ein bisschen anders ausgelegt bei den Stablecoins. Amerika hat das auch im Bild drin, also das wird auch dann ziemlich sicher anders kommen. Und da hat die Schweiz schon einen Standortnachteil dementsprechend und auch in der Umsetzbarkeit. Also KYC auf transaktionaler Ebene ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, das umzusetzen. Kapitalvorschriften, BIS, sind auch Diskussionen am Laufen. Wie könnte das aussehen? Auch da kann es sein, dass an gewissen Punkten falsche Anreize gesetzt werden, dass aufgrund der hohen Kapitalvorschriften vielleicht eher Marktteilnehmer mitmachen, die weniger reguliert sind und da eigentlich den Kundenschutz geschwächt wird. Also man muss verschiedene Perspektiven einnehmen und ich glaube schon, dass die Schweiz auch an Tempo verliert und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist aufgrund von Sachen, die im Markt passiert sind.
Also das möchte ich gerne analysieren, mit dir beginnen, Benny. Du hast ja eine Anfrage an den Bundesrat gerichtet und gefragt, wo steht die Schweiz sozusagen im internationalen Vergleich? Und fasse kurz die Antwort zusammen, die du vom Finanzdepartement erhalten hast.
Ja, also man hat auf das verwiesen, was wir jetzt besprochen haben, dass man wirklich an sich Pionierarbeit geleistet hat und das dürfen wir auch mit Stolz betonen. Die Schweiz ist da wirklich vorangegangen und dann, und das ist so, finde ich, etwas halt bezeichnend, dass man dann sagt, ja gut, es ist ja nicht so, dass wir jetzt schlechter geworden sind, sondern mittlerweile sind halt andere Jurisdiktionen halt sehr viel besser geworden und das wirft uns jetzt etwas zurück. Und da muss ich sagen, das ist natürlich selbstverständlich, oder? Weil wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Und das ist genau etwas die Situation, wo wir jetzt sind. Also wir sind nicht mehr Nummer zwei, wir sind nicht mehr in den Top-Plätzen der Standortattraktivität für Krypto, Blockchain-Finanzdienstleister. Aber wir haben immer noch eine gute Position. Also wir müssen uns einfach so wieder etwas also aus einer Pole-Position wieder diese absolute Spitzenposition wieder zurückerkämpfen. Das ist die Situation, die wir jetzt haben.
Ja, was ist dann geschehen? Hat die Politik geschlafen? Also ja. Waren wir überzeugt mit dem DLT-Gesetz 2021? Wow, jetzt haben wir sozusagen den Golden Kral, den Krypto-Kral, jetzt kann es uns nicht mehr geschehen. Und dann sind wir auf Tauchstation gegangen.
Ja, also ich habe einen Punkt konkret erwähnt, oder die Vergabe der Lizenzen konkret. Das ist wirklich dann eine Umsetzungsfrage, auch vor allem von Seiten der FINMA. Und man muss halt sehen, in diesem ganzen politischen Zirkus sind sehr, sehr viele Themen, die kommen und gehen. Und das ist alles auch immer etwas Hype getrieben. Und Dinge verschwinden auch sehr schnell wieder vom Prioritätenradar, oder? Und ich habe es erwähnt, jetzt, also ich meine, wir haben gerade jetzt mit der ganzen CS-Frage, da sind solche Themen dann plötzlich weit hinten in der Prioritätenliste. Und man muss halt wirklich tagtäglich dafür sorgen, dass Dinge in der Prioritätenliste oben sind oder überhaupt vorkommen. Und das ist das, was geschehen ist. Dann das zweite oder dritte vielleicht auch, oder? Es kann ja nicht sein, dass der Staat oder dass der Regulator entscheiden soll, welche Businessmodelle zukunftsfähig sind, sondern man muss einen Rahmen schaffen, man muss den Markt spielen lassen, man muss Lizenzen vergeben und auch im Wissen darum, dass auch Projekte scheitern werden, weil das gehört dazu. Und es hat auch Konkurse gegeben und es wird noch solche geben. Und da werden dann gewisse Politiker und gewisse Personen in der Verwaltung sofort sehr, sehr zurückhaltend und sagen, ui, wir wollen uns da nicht die Finger verbrennen daran. Aber das gehört halt auch dazu. Wir brauchen auch eine gewisse Risikokultur. Das fehlt ein bisschen.
Darf ich dazu noch was sagen? Das spricht mir extrem aus dem Herzen und das ist das, was in den letzten Jahren sich verändert hat. Ich sage immer, leider muss ich konstatieren, was wir im 18 angefangen haben mit dem Lizenzantrag und dann im August 19 Banklizenz. Es tut mir leid, dass ich sagen muss, heute aus meiner Perspektive unmöglich. Jetzt als Bank mit dem Fokus, den wir haben. Und es hat viel damit zu tun, dass eben man das Gefühl hat, dass Businessmodelle, bevor sie überhaupt losgetreten werden, heute schon durch bürokratische Prozesse niedergelegt werden. Und das ist ein Problem. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum es der typische Regulator kein Unternehmer ist und warum der typische Unternehmer kein Regulator ist. Und das ist auch gut so, weil ein unterschiedlicher Fokus und unterschiedliche Kompetenzen vielleicht auch und eben Risikobereitschaft. Was ich mir wünschen würde, ist, wir müssen, dass wir besseres segregieren können. Das heißt, einer der größten Vorteile auch in der Schweiz als Bank, wenn man mit Krypto hantiert, ist das eben sogenannte außerhalb der Bilanz, Off-Balance-Sheet, das schafft Vertrauen und so weiter. Man kann nicht in Chapter 11 reingezogen werden. Deswegen brauche ich diese Analogie. Ich habe das Gefühl, im Moment sind wir alle so, oder vor allem der Finanzmarkt, also FINMA, aber auch die Politik, Finanzdepartement, hat voller Fokus auf UBS, Credit Suisse, Angst, Risikoaversion. Es gibt auch Anklagen gegen die Schweiz, gegen die FINMA. Verständlich, am Ende ist jede Organisation auch geleitet durch Personen. Und Personen, die sind auch Menschen. Und da ist viel Druck da. Ich würde mich freuen, wenn wir es irgendwie schaffen würden, das zu segregieren. Jetzt hat man einen Teil der Organisation, soll sich damit beschäftigen, aber nicht, dass das alles beeinflusst. Weil sonst wären wir wirklich auch über die nächsten Jahre weiter zurückfallen, weil ohne Innovation werden wir in zehn Jahren in der Finanzindustrie andere Probleme haben in der Schweiz. Und im Moment spüren wir nicht, es ist nicht mal Gesetze, die wir massiv brauchen, es ist der Umgang, im täglichen Umgang, in der Umsetzung der Gesetze zwischen Instituten, Regulator, das ist eigentlich das Hauptthema aus meiner Sicht.
Ich traue mich fast nicht, die Frage dir zu stellen, Rauf, weil du erst seit einem Jahr beim SIF arbeitest. Aber dennoch, kannst du vielleicht so ein bisschen aus der Verwaltungssicht, ich meine, es gibt doch zwei, drei Sachen, die hier gesagt wurden, beispielsweise Matthias Imbach würde sich wahrscheinlich heute überlegen, ob er eine Signum in der Schweiz bauen würde, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich würde nicht anfangen.
Du würdest nicht anfangen? Das finde ich ein relativ starkes Votum. Und das Zweite auch, dass im Moment ja alles mit der CS und UBS beschäftigt ist, dass man quasi weniger Ressourcen für innovative Geschäftsmodelle hat.
Kein Problem, die Frage zu stellen. Ich war vorher 11 Jahre in der Privatwirtschaft, in der Finanzindustrie, bei großen, kleinen Krypto- und TradFi. Aber im Stillen gibt es gute Nachrichten. Hinter der Aktualität, die jetzt halt leider Gottes durch CS und UBS geprägt ist, hat die Branche mit der Verwaltung zusammen die Arbeit aufgenommen, an innovativen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Cornelia war involviert, sehr vielen Dank dafür und ich muss leider schon ankündigen, dass noch mehr kommen wird. Und wir planen die Vernehmlassung zu diesem Paket im Herbst zu starten und das, hoffe ich, wird dann auch die Prioritäten, die Wahrnehmung und die Signale auf dem Markt wieder neu justieren. Wir hoffen alle, dass wir dann UBS und CS mal erledigen können und dann uns wieder vorwärts orientieren, positiv und produktiv.
Also kann man sagen, in der Schweiz wurde tatsächlich das Thema ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren und das hat man jetzt realisiert und versucht, quasi in diesem Ökosystem, das wir zu Beginn erwähnt haben, mit Branchenvertretern, mit Firmen, mit der Politik Lösungen zu suchen.
Das weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Wie du gesagt hast, bin ich seit einem Jahr beim SIF. Der Kryptowinter hat natürlich auch nicht unbedingt geholfen, sagen wir es mal so. Ich denke, da hat der ganze Markt halt etwas gewartet, dass es wieder aufwärts geht. Für den nächsten Kryptowinter, der kommt, aber niemand weiß wann, würde ich vorschlagen, dass wir diesen Kryptowinter nächsten nutzen, um im Hintergrund zu arbeiten, damit wir ausrollen, bevor es dann wieder aufwärts geht. Das wäre mein Approach, das ist jetzt eher mein persönlicher Approach. Das ist jetzt Instant Thinking, nicht offizielle Politik, aber warum nicht das Richtige tun?
Also fragen wir bei Cornelia nach, die offenbar an diesen Arbeitsgruppen teilnimmt. Was geschieht jetzt, damit quasi ein künftiger Matthias Imbach seine Firma tatsächlich in der Schweiz öffnen würde und nicht an einem anderen Standort?
Ich habe vorhin gesagt, einer der größten Assets der Schweiz ist eigentlich diese Art, wie wir regulieren, dass wir eben nicht von vorne bis hinten alles durchregulieren. Aber das hat auch sozusagen einen Trade-off, oder? Also wenn man eigentlich nur die Prinzipien oder die Ziele vorgibt, dann bedeutet das auch, dass sehr viel offen bleibt. Also man gibt ein Ziel vor und wie dann der Markt dahin kommt, ist offen. Das heißt aber, es gibt Rechtsunsicherheit und das wiederum kann sehr schwierig sein für die Unternehmen, die dann hier wirklich arbeiten müssen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Abwägen, wie viel kann man jetzt wirklich prinzipienbasiert, technologieneutral regulieren und wo muss ein Regulator oder ein Gesetzgeber dann sagen, okay, hier wollen wir das gerne so und so haben. Und bisher oder ein paar Jahre zurück hat beispielsweise die FIMA extrem hilfreiche Positionspapiere, Aufsichtsmitteilungen, Guidelines erlassen, die eigentlich diesen Rahmen, den das Gesetz vorgegeben hat, ausgefüllt hat. Also sie war sehr früh mit den ISO-Guidelines, wo man sich dann mal orientieren konnte. Das gibt Rechtssicherheit, das hilft einem Standort sehr stark, ohne dass wir die Gesetze dafür angepasst haben. Das ist alles immer innerhalb der gleichen Gesetzgebung gelaufen. Das DLT-Gesetz ist ein anderer Bereich, aber ich glaube, es ist tatsächlich dann ein bisschen der Mindset, der auch geändert hat, oder dass man sagt, die Risiken, die werden jetzt vielleicht sehr stark gewichtet oder betrachtet, die stehen im Vordergrund und nicht mehr so sehr, wie es halt vor 5 Jahren war, dass man sagt, hey, wir wollen unbedingt diesen Markt für die Schweiz gewinnen, wir wollen hier einen Innovationsstandort haben. Und das hat natürlich Auswirkungen, wenn man eine offene Gesetzgebung pflegt und nachher eigentlich sehr risikoavers eigentlich diese Gesetze auslegt, dann sind wir da, wo wir heute stehen.
Beobachtest du das, Serge, bei euch eine gewisse Risikoaversität oder eine gewisse stärkere Gewichtung der Risiken, wenn es darum geht, dass ihr neue Dienstleistungen, neue Angebote lancieren möchtet?
Absolut. Also das Thema ist bei der Bank Reputationsthema, es ist Thema bei den Kunden und ich glaube für jede Bank, die sowas einführt, Risk-Based Approach. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, man hat ein neues Thema wie Krypto, vielleicht auch eine Chance für die Schweiz, für die Bank, wenn irgendwas passieren würde. Was wir einfach auch beobachten oder was Sie sehen betreffend Regulierung ist, dass es zum Teil ein bisschen weiter entfernt ist vom Markt oder den Best Practices, die es gibt. Und da würden wir uns wünschen, und das passiert ja jetzt mit diesen Arbeitsgruppen, eben diese etablierten Prozesse, die es gibt oder Themen oder Funktionen, Prozesse, Organisationen, dass man das als Learnings nehmen kann, zu solchen Lösungen dann zu finden, wie am besten reguliert werden kann. Denn wir wollen alle, dass der Kundenschutz eigentlich an erster Stelle steht und die Produkte, die wir eigentlich anbieten, eigentlich auch sicher sind für unsere Kunden.
Vielleicht ganz konkret, um bei dir zu fragen, welche Produkte bietet ihr an? Also was fragen die Kunden nach? Und welche Produkte, die nachgefragt werden, könnt ihr nicht anbieten?
Wir bieten an Handel, Verwahrung, Ein- und Auslieferung, Produkte, die wir noch nicht anbieten, weil es Herausforderungen hat. Staking, sind Derivate, sind strukturierte Produkte, das sind wieder Eigenmittelvorschriften dahinter. Also es gibt schon Sachen, die wir nicht machen können, einfach aufgrund, weil es sehr komplex ist oder auch sehr schwer oder mit finanziellen Risiken verbunden oder Hürden verbunden ist, Produkte umzusetzen. Da gibt es diverse Beispiele.
Ja. Und diese Beispiele, du sagst, es ist sehr komplex, fehlt da das Know-how, fehlen Leute oder ist es auch ein regulatorisches Issue?
Ich glaube, Produkte in diesem Aspekt sind immer auch Innovation, was Neues. Also es gibt sicher was zu lernen. Grundsätzlich haben wir Erfahrungen mit traditionellen Assets, Derivaten, whatever. Aber es ist sicher so, dass man da erste Schritte machen muss, auch das Know-how betreffend Regulation überführen muss, wie gehen wir als Bank vor, jedes Setup ist wieder ein bisschen anders aufgebaut und sich da finden muss. Also es sind so beide Seiten, glaube ich.
Gleiche Frage an dich, Matthias. Was kannst du in der Schweiz anbieten und was nicht? Erste Frage. Und zweite Frage, was kannst du an anderen Standorten anbieten, das in der Schweiz nicht möglich ist?
Also die erste Aussage ist eigentlich, wir können immer noch sehr viel anbieten in der Schweiz. Das heißt, das ist die positive Aussage. Ich würde auch sagen, das zweite Positiv ist, es tut sich was. Und das hat Ralf vorhin aufgezeigt. Wir sind auch involviert in diesen Arbeitsgruppen und das ist positiv. Das heißt, es scheint mir, man hat erkannt. Und deswegen sitzen wir wahrscheinlich auch heute in dieser Kombination hier. Wo sind die größeren Herausforderungen? Weil das ist regulatorisch, wo würden wir mehr machen, wenn es klarer wäre? Das ist sicherlich im Bereich Stablecoin, als Bank auch als Garantiegeber, also Bankengarantiegeber. Mit der neuen Wegleitung haben wir sämtliche solche Bankgarantien, die wir früher angeboten haben, gekündigt, weil wir nach Analyse des FINMA Circles zum Schluss gekommen sind, dass wir diese Risiken nicht umsetzen, also wir können sie nicht managen, wie vorgegeben, müssen wir alles zumachen. Das ist vielleicht ein Bereich. Zweiter Bereich ist ein Derivativgeschäft, wo man sich irgendwie nicht findet, welchen Standard mit der Kapitalunterlegung man anwenden möchte und im Moment massiv konservativ ist. Da sind wir in ständigem Dialog mit der FINMA im Moment zum Beispiel. Dann drittens ist das ist jetzt vielleicht nicht nur regulatorisch, es ist steuerlich, das Thema Anbieten von Nodes für Stake, also Infrastruktur für Staking, wo zum Beispiel in Singapur und auch im Mittleren Osten steuerrechtlich wir das anbieten können und wenn man diese Infrastruktur in der Schweiz hat, wegen Mehrwertsteuer quasi sofort im Wettbewerbsnachteil, respektive man muss gar nicht erst anbieten, man kann nicht am Markt aktiv sein. Das sind so, ich könnte jetzt noch 10 Beispiele bringen, aber das sind vielleicht so 3.
Ich möchte vielleicht noch ein Thema herausgreifen, Cornelia, das Thema Stablecoin. Letztes Jahr gab es von der FINMA eine Aufsichtsmitteilung und die hat eigentlich eingeschlagen in der Branche wie ein Blitz. Sehr viel Verunsicherung. Kannst du vielleicht dazu noch mal sagen, warum das der Rat eingeschlagen hat und was das für letztlich auch für Konsequenzen für die Schweiz hat?
Ich glaube, es hat vor allem deshalb so stark eingeschlagen, weil es so nicht unbedingt erwartet wurde. Normalerweise, wenn der Regulator eine Auslegung präsentiert, dann wird diese vorher gesoundet, also die Branche bekommt das mit. In diesem Fall hier gab es zwar in den Risikoanalysen oder den Jahresberichten der FINMA Hinweise, dass bei Banken gewisse Voraussetzungen erwartet werden. Es gab aber verschiedene Projekte, die auf dem Schweizer Markt von Nichtbanken schon eigentlich betrieben wurden und das war eigentlich bekannt, dass es diese Diskrepanz gab. Das ist der eine Teil, weshalb wahrscheinlich dieser Überraschungseffekt stattgefunden hat. Und der zweite Teil war auch, das hat Matthias gerade gesagt, es ging nicht nur um die Stablecoins an sich, sondern eigentlich auch die Art und Weise, wie diese abgesichert werden, oder? Sehr viele dieser Projekte, die es gab, die wurden durch Bankgarantien, für die Stablecoin-Holders wurden Bankgarantien ausgegeben, damit eben diese Stablecoins stable sind. Und das war eigentlich etwas, das sehr stark eingeschränkt wurde durch die wirklich hohen Anforderungen eigentlich an die Bank, die diese Absicherung dann gibt. Also es sind wie zwei Bereiche, die betroffen waren, eigentlich für die Issuer von Stablecoins, aber eben auch für die Banken, die dann diese Stablecoins abgesichert haben. Also die Kombination war einfach wirklich schwerwiegend.
Hat es gelähmt. Und dann hat der Benny Fischer eine Anfrage wiederum an den Bundesrat gerichtet und sagt, was ist da los?
Ja gut, das ist sogar eine Motion, also das ist eigentlich ein Auftrag an den Bundesrat. Und zu meiner großen Zufriedenheit hat der Bundesrat das sogar entgegengenommen. Also das sind meistens werden Motionen vom Bundesrat eher zur Ablehnung empfohlen, aber in diesem Fall wurde das entgegengenommen. Natürlich auch wahrscheinlich durch sehr kompetente Arbeit und Beratung vom SIF. Und man ist bereit, jetzt hier die gesetzlichen Grundlagen so anzupassen, dass wirklich Stablecoins aus der Schweiz, Emissionen aus der Schweiz stattfinden können. Und das geht natürlich nur, wenn das auch zu Bedingungen ist, wo man wettbewerbsfähig sein kann. Man muss dann dazu vielleicht noch sagen, einfach, dass wir auch noch etwas über das Politische gesprochen haben. Ich habe jetzt in der letzten Session, wurde jetzt noch angekündigt, dass die Motion bekämpft wird von linker Seite. Also es ist durchaus auch eine politische Frage, wo wir immer gedacht haben, wir ziehen hier alle am selben Strick, weil es geht um die Standortattraktivität und um die Zukunftsfähigkeit, auch dass wir in Zukunft wettbewerbsfähig sein können in der Schweiz, weil das ist ja die ganz große Frage, die hinter allem steht. Was ist eigentlich der Finanzplatz Schweiz in den 30er Jahren oder so? Das muss uns vor Augen sein. Und ich freue mich dann sehr auf die politische Auseinandersetzung zu diesem Thema. Ich bin sehr überzeugt, dass wir die nötigen Mehrheiten haben. Dafür haben wir auch gut gearbeitet. Und jetzt wird dann das auch noch ausgetragen. Und ich denke, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es jetzt auch bekämpft wird, weil damit wird es auch etwas stärker in die Öffentlichkeit getragen. Das heißt, es wird eine Diskussion im Parlament geben und ich werde die Argumente dort darlegen können. Und ich denke, das ist etwas Gutes, als wenn der Bundesrat einfach seine Arbeit macht, was er ja ohnehin auch tut, das ist gut, aber so ist es auch auf dem politischen Parkett.
Und du bist einer dieser politischen Vorantreiber, kann man sagen.
Ja, es ist wirklich nötig, oder? Es geht mir hier auch etwas um das Big Picture, oder? Innovation, es wurde ganz am Anfang auch von Cornelia gesagt, oder? Das ist relevant für die Schweiz. Es geht um unser Land, es geht um die Frage, was ist das zukünftige Businessmodell für die Schweiz? Und wir haben lange von Businessmodellen gelebt, die jetzt so nicht mehr funktionieren im Finanzbereich. Und die Welt entwickelt sich schnell, wir haben eine hohe Dynamik und wir müssen hier an der Spitze sein. Und die Schweiz war immer erfolgreich in der Vergangenheit, weil wir den Anspruch hatten, zu den Besten zu gehören, Weltspitze zu sein. Das sind wir zum Teil in der Wettbewerbsfähigkeit, in der Spitzenforschung, mit der ETH und so weiter. Und wir müssen es in diesen Zukunftsbereichen sein. Da gehört Blockchain, Fintech dazu, da gehört vor allem auch KI dazu, Quantum Computing und dann auch die Kombination von dem allem, wo wir dann über ganz, ganz große Potenziale sprechen. Und hier überall hat die Schweiz eine sehr gute Voraussetzung, wenn ich die Parallele ganz kurz machen darf, oder? Die EU hat den gigantischen Fehler begangen mit diesem AI Act in Bezug auf künstliche Intelligenz, eben genau das Gegenteil zu tun von dem, was wir in der DLT-Gesetzgebung gemacht haben, nämlich sie haben quasi die Technologie versuchen sie zu regulieren. Und das geht gewaltig schief, weil es führt einfach nur dazu, dass alle AI-Innovation in USA und in Asien stattfindet und auch vor allem die Start-ups nicht auf den EU-Raum setzen. Und auch hier wird es wichtig sein, dass die Schweiz genau denselben Weg geht und technologieneutral regulatorische Rahmenbedingungen setzt. Also das die DLT-Gesetz kann dann auch als Role Model dann auch für die KI-Regulierung verwendet werden, die jetzt dann noch eine viel größere Bedeutung gewinnen wird, oder?
Bevor wir hier in die letzte Runde gehen, möchte ich Sie fragen, ob Sie eine Frage haben die Sie an einen der Panelisten richten möchten zu dem, was wir bisher gesagt haben oder vielleicht etwas, was wir vergessen haben zu besprechen, melden Sie sich. Ja. Man, das mit. Oder versuchen Sie es laut zu sprechen. Vielleicht hören wir Sie. Ja, Entschuldigung.
Es geht ja, bei der Regulierung geht es ja um die Frage Anlegerschutz. Und da darf meiner Meinung nach, dürfen nicht die Unternehmen mit Geld drücken, um die Regulierungen einfach zu öffnen und das dann für den Anleger kann das dann zu Nachteilen führen. Also mir fehlt hier jetzt noch der Wissenschaftler. Also wir haben Blockchain-Professuren in der ETH Zürich, ebenfalls ein bisschen gesponsert aus der Kryptowährungsbereich, aber diese Professuren, die könnten viel besser noch mitwirken bei der FINMA, weil die besitzen das Wissen und ich habe mir dort bestätigen lassen, dass das eigentlich für den Privatanleger die falsche Anlage ist. Also die Frage wäre an die Politik, ja. Also was sagen Sie zum Beispiel Anlegern, die jetzt in Zug bei Like investiert haben und jetzt einfach ihr Geld nicht mehr kriegen, oder? Was sagen Sie diesen Anlegern, weshalb gibt es für die keinen Schutz, oder? Und können Sie auf dieser Basis, wo viele Gelder verloren gegangen sind, mit gutem Gewissen sagen, wir schleusen? Also wenn Sie bei der LukaB den Risikohinweis lesen, dann das Wort, das am meisten vorkommt, ist Totalverlust. Also wie können Sie das den Anlegern mit gutem Gewissen sagen, wir gehen jetzt da nach vorne?
Okay, danke für die Frage.
Also ich wurde angesprochen, ich meine, Sie haben jetzt mit dem letzten Satz schon einen wichtigen Teil gesagt, oder? Ich meine, die Risikohinweise, die gibt es und es gibt schon auch etwas so wie Verantwortung, Eigenverantwortung auch des Anlegers, oder? Natürlich muss die Integrität des Finanzplatz Schweiz gewahrt bleiben. Ich glaube, das geht so etwas unter dieses Kapitel. Vielleicht möchte dann Ralf etwas dazu sagen, das ist sein Fachgebiet, aber ich denke, dafür sorgen wir schon sehr stark. Aber letztendlich sehe ich nicht die Aufgabe der Politik und des Regulators darin, irgendwie den Mensch vor schlechten Entscheidungen zu schützen. Also ich meine, es ist wirklich eminent wichtig für die freie Marktwirtschaft, für die Innovation, für die Zukunftsfähigkeit, dass man in diesem Land auch Risiken eingehen darf. Und das gilt für die Seite der Unternehmer, aber das gilt natürlich genauso für die Seite der Anleger. Noch ein Wort, ich meine, zu Lücke, ich kann das nicht im Detail kommentieren, weil ich meine, das läuft ja auch noch. Ich kenne persönlich Menschen, die dort auch Geld verloren haben. Das war übrigens die erste Plattform, wo ich persönlich drauf war. Ich habe dann aber meine Mittel auch relativ rasch dort wieder abgezogen, weil ich habe mich halt relativ eng dann auch informiert. Und es gab ja schon Hinweise, oder? Und das ist halt auch die Verantwortung, die man wahrnehmen muss. Letztendlich laufen hier die üblichen vorgesehenen Prozesse und so wie ich gehört habe, wird es ja auch eine Klage geben von Geschädigten und dann wird man das auch juristisch beurteilen, oder? Aber nichts wird uns davon bewahren, dass Risiken sind. Aber ich sage Ihnen, es ist auch ein Risiko, wenn Sie eine Zukunftstechnologie und einen ganz wichtigen Trend für die Zukunft einfach verpassen. Weil noch einmal, das Problem, vor dem wir heute stehen, ist eher das, dass sich Europa zu einem Museum entwickelt, oder? Und das will ich nicht. Das ist ein großes Risiko.
Vielleicht darauf noch eine Frage zum Anlegerschutz und dann sicherlich noch zu UKB mit den Totalausfallrisiken.
Ja, zum Glück habe ich es ja ganz am Anfang gesagt. Ja. Es geht um die Balance zwischen Innovation, Finanzmarktintegrität und Schutz der Anlegerinnen und Anleger. Ich glaube, ziemlich so war mein Wording zu Beginn der Veranstaltung. Der Kreis scheint sich zu schließen. Genau diese drei Elemente gegeneinander abzuwägen in gut schweizerischer, liberaler Tradition. Ich denke, auf diesen Punkt können sich alle auf dem Podium zumindest einigen. Und wenn es andere Stimmen gibt, dafür ist die Vernehmlassung da. jeder und jede, also nicht nur die Verbände und die Parteien und die Kantone dürfen sich vernehmen lassen, wenn die Bundesverwaltung einen Vorschlag in die Vernehmlassung gibt, sondern alle herzlich eingeladen, sich vernehmen zu lassen.
Serge, noch ein letztes Votum von dir zum Anlegerschutz der LKW.
Das ist eigentlich genau das, was wir bezwecken wollen. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist, erstens, es ist kein kryptospezifisches Risiko oder Hinweis, sondern das machen wir generell bei vielen Anlagen. Das zweite ist der Totalverlust oder allgemein die Sicherheit, der Kundenschutz ist eigentlich genau das, was wir jetzt aus der Vergangenheit lernen können von Infrastrukturen wie FTX, wie Terra Luna und eigentlich unsere Infrastrukturen, Prozesse so angepasst haben, dass viele Sachen gar nicht mehr passieren können. Und ich glaube, wir haben ein sehr gutes Framework und Gesetzesgrundlage, um genau da den Kundenschutz zu verbessern. Und das andere ist dann educational. Es ist selbes Ausführungsgeschäft für den Kunden. Sie müssen sich informieren, sie dürfen sich informieren und da geht es dann vielleicht irgendwann mal in Beratung. Also man kann zu gewissen Assets Aussagen machen. Das ist dann der zweite Schritt. Aber ich glaube, jetzt, was wir umgesetzt haben, ist eigentlich das Learning aus den vielen Märkten, aus den vielen Börsen, aus den Crashs, die passiert sind bei den Assets, um die Kunden bestmöglich zu schützen.
Okay. Ist noch eine Frage? Sonst möchte ich in die letzte Runde gehen mit einer Frage enden. Wir haben sehr viel über die Standortattraktivität der Schweiz gesprochen. Wir haben auch gesehen, dass wir ein bisschen nachgelassen haben. Benny Fischer hat gesagt, eines der Assets der Schweiz ist wirklich, überall an der Spitze zu sein, ehrgeizig zu sein. Was braucht es im Bereich Blockchain und Krypto, dass die Schweiz diesen Ehrgeiz wieder ganz vorne an der Spitze mitspielen zu wollen, dass sie wirklich diesen Ehrgeiz wieder entwickelt?
Du hast mich angesprochen. Die Schweiz oder eigentlich jedes Land muss sich einfach bewusst sein, dass eine Pionierrolle oder überhaupt ein Standort oder eine Standortförderung nicht einfach naturgegeben ist. Also man macht nicht einmal ein gutes Gesetz und dann ist das ein Selbstläufer. Gerade in innovativen Bereichen muss man immer drauf schauen, was auch getan wird. Also das ist ja wirklich auch ein Prozess, der am Laufen ist. Und ich glaube, das ist zu unterstützen. Also wir verwenden sehr viel Energie darauf, alle, die in diesem Bereich arbeiten. Und das ist extrem wichtig. Das ist auch einer der riesigen Vorteile, den die Schweiz hat. Also neben eigentlich der Innovationsfreudigkeit auch die Nähe zwischen Behörden, Politik, Branchen, also dass dieser Austausch stattfinden kann und darf und dass wir davon wirklich stark profitieren.
Was braucht es aus regulatorischer Sicht, aus Verwaltungssicht, dass die Schweiz wieder diesen Ehrgeiz entwickelt?
Nichts Neues eigentlich, als was Cornelia schon dargestellt hat. Die Inputs der Branche werden durch die Verwaltung gesucht und aufgenommen und wenn dann ein Projekt so weit gediehen ist, dass man es der Öffentlichkeit vorstellen kann, kommt dann der Lackmustest und alle dürfen sich dazu nochmals äußern und dann ist das Parlament am Zug und kann den letzten Feinschliff anbringen, wenn es denn will, und wenn es nicht will, das Gesetz so verabschieden, wie es nach der Vernehmlassung als Kompromiss, in der Regel ist es immer ein Kompromiss, dasteht. Also ich denke, die drei Gebiete, die ich schon erwähnt habe, mehrfach sind gegeneinander abzuwägen, aber in der Schweiz steht am Schluss immer noch allenfalls ein Referendum im Raum und dann haben wir alle nochmals etwas dazu zu sagen oder eben nicht. Und daran schlage ich vor, eigentlich nichts zu ändern, sondern wie gesagt wurde, im Kleinen miteinander zusammenarbeiten. Daran liegt meines Erachtens der Schlüssel zum Erfolg.
Aber gleichwohl, wenn ich das so höre, dann habe ich doch an Attraktivität verloren. Also leben wir doch nicht in der besten aller Welten, Serge.
wir haben bestimmt noch Potenzial wieder aufzuholen. Ich glaube, wir haben eine gute Grundbasis. Deswegen sind die Schweizer Banken auch so weit, wie wir jetzt sind, oder die Unternehmen, das haben wir gemacht. Aber eben, das ist eine sehr dynamische Welt, neue Technologien kommen, neue Anwendungsfälle. Und ich glaube, die Zusammenarbeit eben auch mit der Forschung, mit den Instituten, mit dem Markt ist sehr wichtig, um vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, wie der Markt in Zukunft funktionieren könnte. Und vielleicht noch ein Votum zu Stablecoins. Ich glaube, Stablecoins ist der meist unterschätzte Use Case Blockchain-basiert. Da werden Milliarden umhergeschoben von großen Parteien, Cross-Border-mäßig, und das jetzt mit dem amerikanischen Bild kann das noch viel größer werden. Also da irgendwie vielleicht auch Chancen zu erkennen, eben für den Standpunkt Schweiz. Wo sind die Felder, wo wir agieren müssen? Ich glaube, das ist wichtig. Und vor allem die Kollaboration. Also wie funktionieren auch Prozesse, Branchen, Märkte, und dann nicht eben zu allem Ja sagen, das ist uns schon klar, aber trotzdem, dass man da relativ nah miteinander mitarbeiten kann.
Matthias, können wir wieder an die Weltspitze, zur Weltspitze aufschließen, die Schweiz?
Ja, ich glaube, wir haben eine Chance, und das muss das Ziel sein und auch von jedem Unternehmen sowieso. Man muss ja das Glas immer halb voll sehen, sonst steht man nicht jeden Tag auf, keine Chance. Ich glaube, da im Moment das Thema in der Schweiz, das Thema Risiko so wichtig ist, wäre vielleicht ein Ansatz, dass man sagt, dass man sich sowohl die Risiken anschaut, wenn man sich in dem Bereich weiterentwickelt, dass man eben auch gleichzeitig die Risiken sich überlegt, wenn man das nicht tut. Weil die Leute im Moment ja sehr gerne über die Risiken nachdenken. Vielleicht muss man sie so versuchen, durch dieses duale Bild, dass sie auch über Risiken nachdenken dürfen, auch die Verwaltung, der Regulator, aber auch darüber nachdenken müssen, was es denn bedeutet, was das Risiko ist, wenn man nichts tut. Weil das ist etwas, was oft vergessen wird. Man fokussiert immer auf die Risiken, wenn man was tut. Man sollte sich auch mal fragen, was passiert, was sind die Risiken, wenn man nichts tut. Und das Zweite wäre vielleicht noch, ich wünschte mir sehr ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wieder als Schweizer, auch Schweizer Politiker, Schweizer Regulatoren. Ich weiß, unsere Schweizer Seelen sind ein bisschen gekränkt nach dem Credit Suisse Debakel, und wir haben viel auf den Deckel gekriegt, und jeden Tag liest man in der Financial Times und Bloomberg UBS gegen die Regierung und so weiter. Das ist unschön, aber vielleicht schaffen wir es wieder, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Tag zu bringen. Ich habe zum Beispiel, würde ich vorschlagen, ich habe das auch schon in Bern getan, die USA hat jetzt einen 180-Grad-Wechsel gemacht. Warum? Die könnten ganz viel von uns lernen. Vielleicht sollten wir mal bei der SEC aufschlagen und ihnen zeigen, was wir hier alles schon gemacht haben. Wir sind nämlich immer noch viel weiter. Also mehr Selbstbewusstsein.
Benny, last question an dich. Was kannst du als Nationalrat dazu beitragen, dass die Schweiz diesen Hunger wieder erhält und dass sie wirklich ein bisschen offensiver Nummer 1 in den neuen Technologien, auch in der Blockchain-Technologie werden möchte?
Was ich tue, ist mit konkreten Vorstößen Anliegen aus der Branche aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass das Thema in der Politik auf dem Radar bleibt, und zwar unabhängig von Hypes. Oder es muss wirklich auch eine Stabilisierung in der Aufmerksamkeitsökonomie geben. Dass, ich meine, etwas einfach gesagt, ist es immer noch so, dass Interesse für das Thema korreliert immer noch ziemlich stark mit dem Bitcoin-Kurs, oder? Und davon müssen wir etwas wegkommen. Man muss, ich glaube, mittlerweile weiß man, es ist hier, um zu bleiben. Es gibt sehr viele gute Business Cases. Und was die Politik eigentlich machen muss, ist vor allem die Branche lassen, einen guten Rechtsrahmen setzen, aber dann die Leute arbeiten lassen, weil der Erfolg kommt nicht aus der Politik. Der Erfolg kommt von Pionieren, wie damals Alfred Escher, der gesagt hat, wir müssen die Bahn bauen. Oh, wie finanzieren wir das? Ja gut, dann gründen wir halt eine Bank, wir müssen das finanzieren. Oh, wir müssen irgendwie die Mitarbeiter versichern, die brauchen ja eine Rente, wenn sie alt sind. Ja gut, dann gründen wir eine Rentenanstalt, und hat so einfach gerade ein ganzes Ökosystem der wichtigsten Institutionen gebaut. Und genau dieser Pioniergeist, den braucht es heute. Und dann braucht es vor allem eine Politik, die die Leute machen lässt.
Und wie steckst du deine Kolleginnen und Kollegen im Bundeshaus mit diesem Optimismus an?
Ja, Optimismus, es ist schon viel, wenn ich auch etwas edukativ wirken kann, etwas über das Thema erzählen kann, dass die Leute etwas mehr davon verstehen und es irgendwo auf ihrer Prioritätenliste auftaucht. Das ist im Moment das Wichtigste, was wir zu tun haben. Und es gibt Einzelne, die sehr optimistisch sind. Wir haben jetzt eine kleine Gruppe auch organisiert, um die Swiss Blockchain Federation, Leute, die im Parlament sind und die das Thema vorantreiben wollen. Und wir haben hier auch schon erste Erfolge. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Da braucht es manchmal nur ein paar wenige Leute, die den Optimismus nach außen tragen.
Aber die richtigen. Und du bist offensichtlich einer davon. Ganz herzlichen Dank, Benny. Ganz herzlichen Dank den anderen Podiumteilnehmern für das interessante Gespräch. Und ich hoffe, Sie haben einige interessante Gedanken mitnehmen können. Und die Leute stehen uns noch hier zur Verfügung, falls Sie noch irgendwie eine Bemerkung oder Frage haben. Danke vielmals.
Zum Schluss noch der obligatorische Risikohinweis. Der Inhalt dieser Folge dient der allgemeinen Information und ist keine Empfehlung zum Kauf oder zur Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Alle Angaben sind ohne Gewähr und es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Neue Folgen erscheinen immer am Dienstag und Donnerstag.